Sie sind alle schon so still, dann kann ich ja auch schon was sagen. Ich hoffe, Sie nicht zu sehr zu schockieren. Also zunächst mal begrüße ich Sie ganz herzlich und es ist großartig, dass so viele gekommen sind, so ein großes Interesse. Aber ich muss Sie leider enttäuschen. Wir wissen vom Herrn Bauer nicht, ob er kommt oder ob er nicht kommt. Er hat sich nicht gemeldet. Also wir haben ihm in den letzten Tagen mehrmals E-Mails geschickt auf seine private Adresse und er hat nicht reagiert, bis heute Abend nicht. Und es sieht so aus, als würde er nicht kommen. Aber ich versuche ihn, soweit es möglich ist, zu vertreten. Aber was ich natürlich nicht kann, aber ich habe mich etwas mit seiner Lehre und mit seinen Büchern und so weiter beschäftigt und dann vertrete ich hauptsächlich natürlich die buddhistische Seite. Also ich hoffe, dass ich Sie nicht ganz enttäusche. Wenn Sie aber doch der Meinung waren, ich möchte unbedingt den Herrn Bauer sehen und hören, dann müssen wir leider passen. Das zweite Problem ist, dass Michael Kalf, der normalerweise auch dabei sein sollte, der mit mir zusammen diesen Abend hier regelmäßig jetzt seit 2 Jahren gestaltet und er kann auch nicht kommen oder ist. Ach so. Ah ja, tut mir leid, ja. Ja, wir müssen vielleicht auch die Fenster zumachen. Aber ja. Oder da hinten. Ja, ich versuche etwas lauter zu sprechen.
Also sollte ich zumachen?
Lass mal im Moment noch, ja. Wir machen dann immer wieder mal auf, aber wenn es zu schlecht ist, im Moment lass mal auf. Also wie gesagt, der Zweite, der normalerweise hier auch dabei ist, wir beide bieten ja seit 2 Jahren jeden Dienstag hier einen Lehrgang Buddhismus und Philosophie, aber auch Buddhismus und Wissenschaft, Buddhismus und Physik. Wir haben also alles Mögliche hier schon, auch andere Religionen, Vertreter des Islam, Christentum, katholische Kirche, evangelische Kirche und so weiter. Lauter. eingeladen. Und der Michael Kalf kann auch nicht, denn von seiner Frau ist die Schwester gestorben, ganz plötzlich, jetzt vor 2 Tagen. Und sie sind jetzt in Norddeutschland und versuchen, die Familie zu begleiten. Die Frau, junge Frau war 39 und ist wirklich mitten in der Nacht gestorben und hat 3 Kinder hinterlassen. Also auch eine ziemliche Tragödie. Und insofern können beide nicht kommen. Also bei Bauer, wie gesagt, weiß ich nicht, aber er müsste ja jetzt eigentlich da sein. Ich bin also jetzt hier gleichsam der Alleindarsteller.
Allein bin ich, aber Alleindarsteller.
Überleg mal, also es könnten hier noch ein paar vielleicht sitzen. Oder ich noch ein bisschen mehr in die Mitte. Ja. Aber viel bringt es auch nicht, wahrscheinlich. Ja. Also warum Herr Bauer wahrscheinlich, warum er nicht kommt, ja, das ist ja jetzt doch deutlich. Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen mitgekriegt haben. Es gab vor ein paar Wochen gab es ja eine Geschichte, also er hat ein Gutachten abgegeben in diesem NSU-Prozess Und da ist er massiv in der Öffentlichkeit angegriffen worden. Sehr, sehr heftig. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich da jetzt erstmal gleichsam zurückzieht. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, eine Spekulation. Es kann ja auch ganz andere Gründe haben. Wir wissen nichts.
Bitte? Dass er seine Mails nicht mehr liest.
Ja, das kann auch sein, dass er so viele Mails kriegt, tausende Mails, ja, die ihn beschimpfen oder was weiß ich. Ja. Also wir wissen es halt einfach nicht.
Aber er hat ursprünglich eine Zusage gegeben.
Er hatte, ja, ja, es war fest ausgemacht mit ihm, noch vor einigen Wochen, ja. Aber jetzt eben die letzten Tage kam keine Antwort mehr.
Ich habe ihn vor kurzem noch im Bahnhof getroffen und er hat gesagt, er freut sich auf den Abend.
Echt?
Ja, echt. Ach,
also, oder vielleicht ist was passiert, vielleicht ist er krank geworden oder wir wissen es einfach nicht. Sie müssen es aber akzeptieren, tun mir leid, wir stehen genauso ratlos da wie Sie.
Und
ja, genau. Okay, ja, dann fangen wir an. Sind da noch einige draußen? Zwei.
Vielleicht kommt er dann noch, das ist doch erst um 8 angesagt, oder?
Ja, ja, vielleicht kommt er noch. Ja, ja, klar. Aber gut, ja.
Ja.
Aber, naja, aber er hätte sich ja mal melden können.
Aber er weiß auch, wo es genau ist, oder?
Das müsste er schon wissen, ja.
Sollte jemand draußen mal gucken, ob, weiß ich mal, wenn er jetzt da auf die Tür käme.
Die Tür ist ja offen.
Den Raum.
Kannst du mal gucken? Guck mal, draußen kennst du ihn. Weißt du, wie er aussieht? Ja, ja, schau mal auf.
Wir können ja versuchen, seine Rolle bestmöglich auszufüllen.
Vielleicht kurz was zu dem Zentrum. Also das ist hier ein tibetisch-buddhistisches Zentrum, das existiert jetzt seit 25 Jahren, gehört zur sogenannten Karma Kagyü-Schule und ich bin nicht direkt wie soll man sagen, Mitglied oder mitbeteiligt, aber Gast. Und jetzt inzwischen regelmäßiger Gast oder freier Mitarbeiter oder wie man es nennen will. Und das jetzt auch schon seit über 2 Jahren. Und eben, was ich schon erwähnte, dass ich vor allem Dienstagabend, jeden Dienstagabend um 20 Uhr mit dem Dr. Michael Kalf zusammen diesen Lehrgang mache über buddhistische Philosophie und Wissenschaft, Welt heute. Probleme von allgemeinem Interesse und immer dabei eben die buddhistische Sichtweise dazu. Und das wäre jetzt heute auch das Thema gewesen. Also Professor Bauer hat sich ja sehr intensiv mit Neurowissenschaft beschäftigt einerseits, andererseits mit Genwissenschaft, also Wissenschaft vom Genom, menschlichen Genom. Und dabei eben auch mit dem Thema Ich oder das Selbst. Und insofern sollte also das Thema heute Abend lauten, dass ich in Buddhismus und in der Neurowissenschaft. Zur Neurowissenschaft, was das Ich betrifft, da kann ich nicht viel sagen, das möchte ich mir nicht erlauben, das wäre wirklich sein Teil gewesen, aber ich kann ein bisschen vortragen, was er darüber geschrieben hat, welche Gedanken er da hat. Also ich habe verschiedene Texte von ihm, auch ein Buch. Er hat ja sehr viele Bücher geschrieben, aber ich werde dann hauptsächlich dann eben die buddhistische Sichtweise dazu vortragen, aber immer in Bezug zu dem, was er sagt und schreibt.
Mhm. Super. Okay. Ja.
Ja, und er ist, glaube ich, immer noch nicht da. Okay, dann jetzt warte ich noch, bis sie wieder reinkommt.
CT.
Na ja. CT? Naja.
Normalerweise fängt alles
eine
halbe Stunde später an.
Nein. Nein,
nee. Aber er kann man seinen eigenen Vortrag auch zu spät machen. Was soll
ja. Das kann er ja. Kann er übernehmen.
Das kann er übernehmen, das ist doch kein Problem. Wo ist das Problem? Ja, der Herr Bauer ist ja Akademiker, gell?
Ja, 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 ja.
Vielleicht.
Also, aber er macht ja immer dienstagabends oder hat ja dieses Kolloquium gemacht, viele Jahre, ja. Wie ich mitgekriegt habe, sogar 20 Jahre lang in der Uni, im Audimax, ja, dieses Kolloquium Geist, Seele, Körper. Da war er immer vorher schon eine Stunde da.
Und er war es ja auch sein.
Ja. Naja, also, wir fangen jetzt an. Das ist jetzt montags, ja, ja.
Und gestern Abend, aber ja. Die Abschiedsvorlesung von Professor Wischen war ja auch nicht da.
Ja, ja. Gut, also nochmal ganz herzlich möchte ich Sie begrüßen. Freue mich, vielen Dank für Ihr Interesse. Wie gesagt, mein Name ist Franz Johannes Litsch. Ich beschäftige mich seit über 50 Jahren mit Buddhismus und westlicher Philosophie, also seit meiner Kindheit im Grunde. Und auch im Schwarzwald, also ich komme aus dem Schwarzwald und bin verrückterweise damals schon auf den Buddhismus gestoßen. Und ich habe Architektur studiert in Konstanz und Kunstgeschichte. Dann war ich 12 Jahre an der Universität Konstanz im Wissenschaftsbereich und bin dann gewechselt nach Berlin in das Umweltbundesamt und hatte da hauptsächlich mit Bauökologie zu tun. Das ist auch ein Grund, warum mich Bauer interessiert, weil er eine sehr ökologische Sichtweise hat. Und da war ich bis vor zweieinhalb Jahren und dann bin ich sozusagen heim in die Heimat zurückgezogen nach Freiburg, endlich wieder hier und ja, versuche mich jetzt hier einzubringen mit dem, was ich sozusagen über die Jahre und Jahrzehnte hinweg über Buddhismus und Philosophie mir angeeignet habe. Also, ich beginne zunächst mal den Herrn Bauer vorzustellen. Das habe ich natürlich aus dem Internet rausgenommen, aus Wikipedia. Und ich mache es kurz, also nicht wie jetzt so im Wissenschaftsbereich üblich, wo man dann sämtliche Veröffentlichungen und Tätigkeiten vorstellt. Also er ist 1951 in Tübingen geboren, hat in Freiburg hier studiert, und zwar Medizin. Also war von Anfang an in Freiburg und immer hier in Freiburg geblieben, bis auf eine kurze Zwischenphase. Also hat hier in Freiburg studiert und er ist Internist, Psychiater und psychosomatischer Mediziner. Er wurde dann Universitätsprofessor hier an der Uni und sein Fachgebiet in den letzten Jahren war die Psychoneuroimmunologie. Jetzt im April dieses Jahres hat er emeritiert, also ist gleichsam in den Ruhestand getreten, wobei Ruhestand ja heute meistens doch kein Ruhestand ist und schon gar nicht für Professoren. Die machen dann noch lange weiter. Er war Oberarzt in der Abteilung für psychosomatische Medizin an der Universitätsklinik Freiburg. Zeitweilig war er auch im Loretto-Krankenhaus und an der Herzklinik in Bad Krozingen. Er hat zwei Studien absolviert, also zuerst das Medizinstudium hier eben an der Uni Freiburg und dann den Doktor erworben und schließlich habilitiert als Professor. Und direkt danach hat er dann nochmal ein zweites Studium begonnen, nämlich Psychiatrie oder Psychologie. und hat da dann auch den Doktor erworben und sich habilitiert. Also hat zwei Professuren hier an der Universität Freiburg. Und dann war er eben sehr lange und intensiv im Bereich Forschung aktiv. Auf der einen Seite hauptsächlich Immunologie, also Immunforschung. Und das hat stark zu tun mit Gen, mit der Erforschung der Funktion und Wirkungsweise der Gene. Und da in dieser Zeit war er auch einige Zeit, ich weiß nicht wie lange, in New York gewesen. Kam dann wieder zurück nach Freiburg und war dann Leiter der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik Freiburg. Ja, und ansonsten, das wissen Sie ja sicher, hat er sehr viele Bücher geschrieben, sehr viel veröffentlicht. Ein paar davon will ich hier erwähnen. Also es gibt, das erste Buch war über Alzheimer. Dann das zweite, das dann größtes Aufsehen erregt hat, das heißt das Gedächtnis des Körpers. Also er hat sich, man kann sagen, intensiv oder insgesamt intensiv beschäftigt mit dem Verhältnis Körper-Seele. Ja, also dieses klassische, sowohl philosophische wie auch medizinische Thema, die Wechselbeziehung von Körper und Seele oder Geist oder Psyche, wie man das nennen will. Also Psychosomatik, dieser Bereich, das ist sein Thema. Das Buch, mit dem er besonders bekannt geworden ist, Warum ich fühle, was du fühlst. Ja, das ist 2005 erschienen und da geht es ja um das Thema der sogenannten Spiegelneuronen, das ein italienischer Wissenschaftler einige Zeit vorher entdeckt hat und Bauer hat sich dann sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und dieses Buch geschrieben und das wurde auch ein Bestseller. Dann das nächste Buch, das heißt Prinzip Menschlichkeit, das habe ich hier und daraus will ich auch einiges zitieren. Also Prinzip Menschlichkeit, Untertitel, warum wir von Natur aus kooperieren. Ich halte das für ein wunderbares und sehr, sehr wertvolles, gut, einfach zu lesendes Buch. Und es ist vor allem wichtig im Hinblick auf eine bestimmte, wie soll man sagen, Sichtweise, kommen wir nachher dazu, nämlich was den Darwinismus betrifft, also Evolutionstheorie und alles, was damit verbunden ist. Dann das nächste Buch, Lob der Schule. Er hat sich sehr intensiv dann mit Verhältnissen in Schulen beschäftigt. Und hat in dieser Zeit, das war jetzt die letzten Jahre, hatte da auch einen Forschungsauftrag vom Land Baden-Württemberg. Und in dieser Zeit hat er sich dann auch sehr intensiv mit Meditation und Achtsamkeitsmeditation, also oder anders gesagt MBSR, also die buddhistische Meditation, die wirklich die älteste Tradition buddhistischer Meditation ist, diese Satipatthana oder auch Vipassana oder Achtsamkeitsmeditation, die vor allem hier in Freiburg ja ganz groß seit 20 Jahren Aufmerksamkeit erregt hat. So, dann gibt es ein Buch. Nochmal, wo er sich mit dem Darwinismus auseinandersetzt und das heißt das kooperative Gen. Das setzt dieser Titel schon, ist direkt gezielt gegen ein Buch, das ich glaube 1975 oder so in der Zeit erschienen ist von einem bekannten englischen Biologen und das hieß das egoistische Gen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Dieses Buch, das egoistische Gen, hat große Furore ausgelöst und aber eine sehr, sehr negative Wirkung. Und er möchte dieser Sichtweise, dass das Gen oder die Gene egoistisch sind und so weiter, möchte er entschieden was entgegensetzen. Also das kooperative Gen, Abschied vom Darwinismus. Es ist im Grunde das gleiche Thema wie hier, aber noch etwas direkter, noch zugespitzter. Und dann gibt es ein Buch über Schmerzgrenzen vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. Und ein Buch über Arbeit, warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht, also die Arbeit. Und jetzt das allerneueste, das letzte Buch heißt Selbststeuerung, die Wiederentdeckung des freien Willens. Das ist jetzt gerade vor ein paar Monaten erschienen, oder ich glaube schon vor einem Jahr. Und da gab es auch einige Besprechungen in der Zeitung, auch Interviews dazu. Also hier geht es vor allem um diese Diskussion, die auch mit der Neurowissenschaft vor ungefähr 15 Jahren aufgekommen ist, dass einige Neurowissenschaftler behauptet, man hätte im Gehirn festgestellt, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Dass wir sozusagen da oben eine Maschine hat und haben und da ist alles schon vorbestimmt. Und das, was wir tun, das ist längst schon vorher von unserer Gehirnmaschine entschieden. Und das ist inzwischen auch eine Sichtweise, die mittlerweile von fast allen zurückgewiesen wird. So, das ein wenig jetzt, um Ihnen vorzustellen. Und jetzt will ich die ganze Thematik in zwei Themenkomplexe oder Themenbereiche aufteilen. Und zwar zunächst, weil er sich ja eben auch mit zwei Bereichen beschäftigt, und zwar zunächst das Thema Genforschung und das Thema Darwinismus oder Evolutionstheorie. Sie wissen ja, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat Charles Darwin ein Buch geschrieben, das eine unglaublich revolutionäre Wirkung hatte und bis heute immer noch hat, nämlich die Entstehung der Arten, wo also Darwin zum ersten Mal die Sichtweise vertritt, dass nicht Gott die Tiere oder die Pflanzen und die Menschen geschaffen hat, und zwar so, wie wir sie heute noch sehen, ja, also unverändert. Er hat also nach der biblischen Sichtweise, und die ist ja heute in den USA jetzt unter den christlichen Fundamentalisten sehr verbreitet. Auch der derzeitige amerikanische Vizepräsident ist ein Anhänger dieser Sichtweise. Also Gott hat die Welt geschaffen, und zwar vor 7000 Jahren, und hat die Lebewesen fertig da reingesetzt. Ja, also die Elefanten und Krokodile und die Rehe und die Hunde und die Katzen und so weiter hat er einfach da reingesetzt. Und da gibt es keine Entwicklung, sondern so wie die Tiere heute noch aussehen, so waren sie gleich von Anfang an. Und also das ist die berühmte Schöpfungslehre. Und Darwin hat zum ersten Mal, aber gab es natürlich viele Vorläufer, er hat es nur zum ersten Mal dann im Grunde niedergeschrieben, gesagt, nein, alle Lebewesen, sowohl die Pflanzen, aber dann auch natürlich die Tiere und die Menschen, haben sich in einem langen, langen, langen geschichtlichen evolutionären Prozess herausgebildet. Ja. Und noch in meiner Kindheit, ich weiß noch, wie ich eines Tages mal zu meiner Mutter nach Hause kam von der Schule und habe gesagt, du Mama, weißt du, dass wir vom Affen abstammen? Und dann hat sie gesagt, du vielleicht, ich nicht. Na, war nicht ganz logisch. Ja. Also das ist so die grobe Sichtweise, wir stammen alle vom Affen ab, auch das wird heute ein bisschen differenziert. Primaten sagen wir heute, aber zumindest ist doch heute allgemein akzeptiert, dass der Mensch mindestens 6 Millionen Jahre auf dem Buckel hat, bis er zu dem geworden ist, wie er heute ist, ja, oder aussieht und sich verhält und so weiter. Also eine lange Entwicklungsgeschichte, und dass in diesem Prozess, in diesem langen Prozess viele Lebewesen entstanden sind, aber auch wieder verschwunden sind. Ja. Ich glaube, ich habe mal vor kurzem gehört oder gelesen, dass ich glaube 80 oder 90% der Lebewesen, die es auf der Erde gab, schon wieder verschwunden sind. Also heute ist gleichsam nur noch 10% dessen, was es schon mal an lebenden Wesen hier auf unserem Planeten gab. Jedem bekannt, und vor allem den Jungs, ja, den so 10-jährigen Jungs oder noch kleiner, dass es mal Sauriere gab, ja. Also Saurier, das große Thema. Und wir wissen alle, die sind ausgestorben, es gibt nicht mehr, höchstens nur noch ganz kleine Reste. Aber das war genau der Punkt, bei dem Darwin angesetzt hat. Denn Darwin war eigentlich kein Biologe, sondern er war Geologe. Er hat Erdschichten und Sedimente, Gesteine und so weiter hat er untersucht. Und dabei hat er festgestellt, dass in tiefen Erdschichten, die also sehr, sehr alt sind, dass es da an Lebewesen gibt, ja, also er hat eben Fossilien gefunden oder Reste, die heute nicht mehr existieren. Ja. Zweitens hat er Dinosaurierknochen gefunden. Und auch da musste er feststellen, und die waren ja nicht winzig, die waren richtig groß und nicht mehr zu übersehen, ja, konnte man nicht leugnen, dass die existieren oder existiert haben, sagen wir mal. Und hat dann festgestellt, also ja, die gibt es heute auch nicht mehr, also muss es zu früheren Zeiten Tiere gegeben haben, die entstanden sind und sich verändert haben und die heute nicht mehr existieren. Ja? Und das ist der, gleichsam der Ursprung dann der Evolutionstheorie, wie er sie entwickelt hat. Das Problem ist jetzt bloß, in dem Falle, dass, weil Darwin sich vor allem auf die Saurier bezogen hat, hat er leider ein Beispiel oder sich gleichsam ein Beispiel vorgenommen, das für die Evolutionsgeschichte eigentlich untypisch ist. Und hat daraus aber bestimmte Schlüsse gezogen, nämlich der, dass er gesagt hat, es gibt evolutionäre Gesetze, ja, das haben Sie alle schon gehört, Selektion und Mutation und so weiter, Anpassung. Jedenfalls, er hat ein allgemeines Naturgesetz aufgestellt und das ist das Gesetz vom Kampf ums Überleben. Ja, dass es einen Kampf ums Überleben gibt in der Natur, im Tierreich, dass alle Lebewesen kämpfen darum, sich selbst zu erhalten und sich zu vermehren, ja, und das gegeneinander, ja, also die Lebewesen, die Tiere kämpfen und Menschen kämpfen alle gegeneinander, um sich selbst am Leben zu erhalten. Das, also dieser Struggle of Life, ja, dieser Überlebenskampf und dann noch das noch etwas zugespitzt mit der Aussage, nur der Stärkste überlebt. Das ist gleichsam der Kern dessen, was bis heute als Darwinismus bezeichnet wird. Ja, also die Aussage letztendlich, dass die Natur durch und durch von Kampf und Krieg sogar, wie auch Darwin schreibt, und gegeneinander geprägt ist. Ja, und von Auslese bestimmte Lebewesen werden aussortiert, nämlich die Schwachen. Die Stärksten überleben und die Schwachen verschwinden alle. Wenn wir jetzt uns aber die Natur angucken, dann muss man doch schon ein bisschen stutzig werden, denn zum Beispiel Schnecken wirken nicht gerade schwach. Sie sind auch nicht schnell, sie sind nicht stark, sie haben keine Waffen. Wie kann es sein, dass Schnecken aber doch unglaublich alt sind? Oder Regenwürmer und viele andere Lebewesen, ja, sie schaffen es doch irgendwie, obwohl sie überhaupt nichts an Stärke oder Überlegenheit oder sowas zeigen. Also kann da schon mal an der Theorie etwas nicht ganz richtig sein. Fatal war jetzt aber das, als diese Sichtweise sich ausgebreitet hat in Europa, wurde die von vielen mit Begeisterung aufgenommen und vor allem vom Militär, ja, von Leuten, die sehr militärisch gedacht haben und andererseits von der Wirtschaft. Und da haben schon im 19. Jahrhundert viele Kritiker der darwinistischen Lehre gesagt, was Darwin uns hier als Naturgesetze und als Naturgeschichte vorsetzt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Übertragung des Kapitalismus auf die Natur. Nämlich der Stärkste siegt und Konkurrenzkampf, man setzt sich durch, der Schwache unterliegt. Also es geht um Macht, Gewalt und das sei gleichsam das Prinzip des Lebens. Das wurde schon im 19. Jahrhundert kritisiert und zurückgewiesen. Ich komme gleich dann zu Bauer, der sich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt. Er geht jetzt aber hauptsächlich von der modernen Wissenschaft der letzten 30 Jahre aus. Es gibt aber ein Buch, das ist im 19. Jahrhundert erschienen und das heißt Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Auf Englisch ist es auf Englisch erschienen und da ist noch deutlicher, weil der Titel Evolution drin vorkommt. Und der Autor heißt Pjotr Kropotkin und war ein russischer Fürst, gehörte zum russischen Hochadel und er wurde aufgrund der sozialen Verhältnisse in Russland und in England zum Anarchisten, allerdings zum gewaltfreien Anarchismus. Er hat also Gewalt entschieden abgelehnt und er hat eine sehr menschliche Philosophie entwickelt und er war der Erste, der diese darwinistische Sichtweise zurückgewiesen hat und wenn man das liest, findet man ganz viele erstaunliche Parallelen zu dem, was Bauer schreibt. Ja? Also es ist nicht ganz neu, was er jetzt sagt und er ist auch nicht der Einzige. Es sind eine ganze Menge von Wissenschaftlern, Denkern, Philosophen und so weiter, die eine ähnliche Sicht haben. So, also das Thema dieses Buches, Prinzip Menschlichkeit, warum wir von Natur aus kooperieren, ist, dass er diese darwinistische Sichtweise zurückweisen möchte. Also das Denken, die Meinung, dass der Stärkste überlebt und der Stärkste oder der Gewalttätigste, hier wird sogar gesagt auch, also bei Darwin selber, Darwin selber sagt, dass ein Kind, das betrügt, lügt, stiehlt, die besten Überlebenschancen hat. Ja. Und wenn wir uns das vorstellt, dass das wirklich unsere Gesellschaft prägen soll, dass wir jetzt alle anfangen, lügen, betrügen, jemand umbringen und so weiter und stehlen, dann wären wir wirklich bei einer Horrorgesellschaft, ja, wo nur noch gleichsam der Krieg aller gegen alle stattfindet. Und interessanterweise ist auch kein Zufall, dass diese Denkweise in England entstanden ist, weil es schon im 16. Jahrhundert einen englischen Philosophen gab, Thomas Hobbes, und der sagte damals, die Welt und das Leben ist der Krieg aller gegen alle. Er hat es damals schon so gesehen und das hat eine gewisse Tradition in der englischen Geistesgeschichte. Das Fatale war jetzt eben, dass jetzt aber diese Sichtweise gleichsam biologisch, wissenschaftlich unterlegt war. Es schien so, als würde eben das Leben und die Welt genauso funktionieren. Und es hat eben die Gesellschaften Europas enorm beeinflusst. Also überall, in England, in Frankreich, in Deutschland, sind diese Sichtweisen auf große Begeisterung gestoßen. Und Darwin selber sagt, den größten Rückhalt findet er in Deutschland. Also vor allem deutsche Wissenschaftler, zum Teil auch Philosophen, aber hauptsächlich Naturwissenschaftler und auch hier in Freiburg. Es gab einen sehr bekannten Wissenschaftler hier an der Uni Freiburg im 19. Jahrhundert, der voller Darwin-Fan war und also diesen Sichtweisen beigepflichtet hat. Und das Ergebnis davon, kann man sagen, war der Erste Weltkrieg. Ja. Denn dieses Denken, dass der Stärkste sich durchsetzen muss und dass Krieg notwendig ist und zwingend und positiv, ja, das hat die Europa in den Ersten Weltkrieg reingeführt. Ja. Das war die ideologische Grundlage dafür. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam ja der Zweite. Und jetzt kann man ja lesen, was Hitler in Mein Kampf schreibt, bezieht er sich ganz ausdrücklich auf Darwin und die darwinistischen Sichtweisen. Ja. Und jetzt sind es die Rassen, nicht mehr die Nationen oder Völker, sondern die Rassen, die einen Krieg gegeneinander führen und wo die stärkste Rasse sich durchsetzt und die schwachen Rassen müssen ausgerottet werden, weil sie nämlich die menschliche Entwicklung behindern. Und nicht nur die Rassen, sondern auch die schwachen Menschen, also darauf geht dann die ganze Eugenik, Euthanasie, all das zurück, dass man also Menschen in Behinderteneinrichtungen systematisch umgebracht hat. Aber dieses Denken war leider mit dem Zweiten Weltkrieg nicht zu Ende, sondern es ging weiter, zuerst vielleicht etwas geschwächt, aber dann kam in den 70er Jahren nochmal eine ganz starke Welle und auf die bezieht sich Bauer jetzt ganz besonders. Also zuerst beschäftigt er sich sehr intensiv mit Darwin, zitiert ihn auch, ja, weil viele Darwinisten heute sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, das hat Darwin nicht gesagt oder geschrieben, das waren seine Nachfolger. Er holt also wirklich Zitate heraus aus den Büchern, wo Darwin also so eine zynische und menschenfeindliche Haltung an den Tag legt, die wirklich erschütternd ist. Aber ich will das jetzt nicht im Einzelnen zitieren, das würde zu viel. Machen wir also den Sprung in die 70er Jahre, und in den 70er Jahren gab es also dann nochmal gleichsam eine Belebung dieser ganzen Denkweise, und das waren hauptsächlich zwei Autoren, da muss ich jetzt nachschauen, also der eine war, was ich schon erwähnt hatte, der mit dem egoistischen Gen, Dawkins, genau, und der andere hieß, glaube ich, Watson, und der hat ein Buch geschrieben, also es sind zwei Bücher, eigentlich nur zwei Bücher gewesen, das eine von dem Dawkins, das egoistische Gen, und das andere von dem Amerikaner, und das heißt Soziobiologie. Also dieser Amerikaner hat eine neue Art von Wissenschaft kreiert, nämlich die Verbindung von Biologie und Soziologie oder Gesellschaft. Ja. Und ich denke, Sie haben vielleicht alle auch schon den Begriff gehört, Sozialdarwinismus. Ja, das war diese Sichtweise, was ich vorhin vorgetragen habe, also die Meinung, dass Menschen funktionieren genauso wie Tiere und das Hauptziel ist, sich gegenseitig gleichsam umzubringen oder so miteinander zu kämpfen, dass der Stärkste gewinnt und die Schwächsten eben verschwinden. Das ist Sozialdarwinismus. Und Sozialdarwinismus war inzwischen allerdings wissenschaftlich wirklich geächtet, darauf konnte man sich nicht mehr berufen oder beziehen. Und dieser Autor, was ist sein Name? Komisch, ich finde jetzt nicht. Jedenfalls, er hat also ein Buch geschrieben, Soziobiologie, und da in diesem Buch versucht er jetzt diese Sichtweise, im Grunde diese darwinistische Evolutionslehre, jetzt auf die Gene zurückzuführen. Ja? Also es geht nicht mehr um Natur allgemein, ja, und verschiedene Naturgesetze, sondern es wird jetzt alles aus der Wirkungsweise der Gene heraus entwickelt. Ja? Und beide vertreten jetzt die Ansicht, im Grunde, dass wir Menschen eigentlich spielen gar keine große Rolle, ob wir jetzt eine Person sind und welche Person sind und ob wir Mann sind oder Frau sind oder Kind oder so, sondern die Gene sind es, die uns beherrschen. Und die Gene haben nur ein einziges Ziel, nämlich sich durchzusetzen und möglichst breit zu vermehren. Ja? Und am ehesten, dass ein Gentyp sich über die ganze Menschheit ausbreitet und dann gibt es nur noch dieses eine. Ja, das wurde jetzt als wissenschaftliche Theorie in die Welt gesetzt und das hören wir heute von vielen Seiten. Ja, das kommt im Fernsehen, das kommt in Zeitungen, das liest man sogar in Schulbüchern inzwischen. Also diese Meinung, diese soziobiologische Sichtweise ist, und sagt er auch, und ich meine, er kennt ja das mit je, er sagt, es ist die vorherrschende Sichtweise in der heutigen Biologie und auch in der Genwissenschaft. Und dagegen wehrt er sich ganz entschieden, aber jetzt natürlich, das reicht nicht, einfach zu sagen, das glaube ich nicht und das finde ich nicht gut oder so, sondern glücklicherweise gibt es seit Jahrzehnten viel wissenschaftliche Forschung, die aufzeigt, dass diese Sichtweise völlig unhaltbar ist, ja, dass das absolut nicht belegt ist. Und interessanterweise ist es auch so, dass diese beiden Autoren selbst überhaupt gar keine Genforschung betrieben haben, sondern sie haben sich mit anderen Themen beschäftigt und sie haben so getan, als wären sie also Genforscher, aber das trifft leider gar nicht zu. So, und insofern gibt es jetzt also seit, ich würde sagen, 30 Jahren, kann man sagen, zunehmend wissenschaftliche Erkenntnisse, die aufzeigen, dass es geradezu umgekehrt ist, dass das vorherrschende Prinzip in der Natur die Kooperation ist, die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken, das wechselseitige sich unterstützen, sich fördern, sich austauschen und so weiter und so weiter. Und da will ich jetzt nur an dieser Stelle ein Buch erwähnen, das er jetzt, Bauern geht nicht drauf ein, hat es ja auch früher geschrieben, das in den letzten 2-3 Jahren ein riesiger Bestseller geworden ist, vielleicht haben Sie auch schon gehört, Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren, die Entdeckung einer verborgenen Welt. Jetzt inzwischen gibt es noch ein Buch auch über Tiere. Also dieser Peter Wohlleben ist ein Förster und er bezieht sich wirklich auf wissenschaftliche Ergebnisse, sehr stark aus den USA, über die Vernetzung der Pflanzen und der Wälder und auch der Tiere dann natürlich und zeigt auf, wie die Natur überhaupt nicht das ausdrückt, nämlich dieses Kampfprinzip, sondern im Gegenteil, die Bäume sich gegenseitig helfen, unterstützen, informieren. Er beschreibt, dass in den Wäldern, in unseren Wäldern, das Moos gleichsam das Internet der Bäume ist, ja, dass tatsächlich über Moos und unterirdische Geflechte Informationen ausgetauscht werden, dass Warnungen vor irgendwelchen Schädlingen und so weiter. Oder zum Beispiel hier, das kann man wunderbar hier bei uns in unserer Gegend hier am Bällchen studieren oder an unseren Bergen hier, die sogenannten Bergbuchen. Wenn Sie mal da in der Gegend wandern, dann schauen Sie mal auf die Bäume. Der traditionelle Baum hier im Schwarzwald ist ja nicht die Tanne oder die Fichte, sondern die Bergbuche. Und die Bergbuchen wachsen alle als Familien, als große Familien mit vielen, vielen Stämmen. Das sind richtige Familien und da gibt es eine Mutter und einen Vater und die ernähren ihre Kinder. Ja? Und Wohlleben spricht dann sogar davon, dass die Bäume, die Mütterbäume ihre Kinder stillen.
Ich muss das sagen, aber bei Darwin geht es ja nicht nur darum, dass jeder gegen jeden kämpft,
ja,
sondern das geht ja auch um die Arterhaltung. Und
ja,
wenn man die Art erhalten will, muss man kooperieren. Und das ist ja auch
genau
eine Form des altruistischen Egoismus.
Ja.
Das heißt, ich kann mit jemandem kooperieren und dann als Teil eines Gedanken sehen und trotzdem gegen jemand sein. Das sieht man, die katholische Kirche zum Beispiel, kann ich Mitglied sein und mich als Oberbar eingebettet in Gemeinschaft fühlen, aber ich bin gegen die evangelische Kirche. Oder ich kann zur Kamakatschi-Linie gehören, dann bin ich aber gegen die anderen und so weiter. Also das kann man geben, wohin man will, man fühlt sich zugehörig, man kooperiert. Aber eigentlich ist es immer auch irgendwo entgegen irgendwas anderes. Also insofern sehe ich es nicht völlig widerlegt dadurch.
Ja, das waren ja jetzt hauptsächlich Beispiele aus unserer Gesellschaft.
Ja, aber in der Natur genauso. Also Bäume oder Tiere, die zum Beispiel mit irgendwelchen Symbiosen leben, die kooperieren, aber auch
mit ihren eigenen Nutzen. Ja, ja, also Darwin hat das erwähnt, dass eben es auch Kooperation gibt, aber genau unter diesem Gesichtspunkt, dass er gesagt hat, aber die Kooperation dient nur der Arterhaltung oder praktisch der Stärkung der eigenen Familie oder der eigenen Gruppe, ja, und ist aber insgesamt gegen andere gerichtet. Darauf geht er auch ein und er sagt, nein, das ist richtig, ja, aber es wird immer noch dieses Kampfprinzip viel zu stark betont. sondern es ist eher umgekehrt. Das Kooperationsprinzip ist das Dominierende, und dass es dazwischen auch Kampf und Konkurrenz gibt, das kann man, das soll nicht abgestritten werden. Ja, das gibt es auch, natürlich. Aber es ist nicht das, was dominiert. Also das ist jedenfalls die Sichtweise, auf die er darstellt und auf die er sich bezieht. Und da gibt es auch viele wissenschaftliche Belege inzwischen dafür. Ich selbst, ich trage ja nur vor. Ich bin kein Wissenschaftler in der Hinsicht. Ich kann nicht sagen, was jetzt richtig ist, worauf es mir jetzt ankommt. Und damit will ich das dann auch, was diese Darwinismus-Geschichte betrifft, abschließen. Worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass diese Sicht im Buddhismus seit 2500 Jahren schon da ist. Ja, also dass die zentrale Lehre des Buddha war die vom wechselseitig bedingten Entstehen. In Pali, in der Sprache, also in dieser altindischen Sprache, heißt das Ida Paccayata oder Paticca Samuppada. Paticca Samuppada heißt also bedingtes Zusammenentstehen. Ida Paccayata heißt hier und jetzt Bedingtheit. Ja? Also was damit gesagt ist und was der Buddha ausdrücken will, ist, dass nichts im ganzen Universum existiert für sich und aus sich und nur für sich selbst. Nichts. Sondern alles existiert nur in Beziehung, in Abhängigkeit, in Wechselwirkung mit anderen. Ja? Es gibt überhaupt gar nichts, was für sich losgelöst vom Rest des Universums existieren kann. Sondern alles, was existiert, ist abhängig von allem. Ja? Und das ist ja ein Wort, das wir heute durchaus häufig jetzt auch hören in der Politik. Ja? Viele Politiker sagen, die Dinge sind so komplex, alles hängt mit allem zusammen. Und das ist uralte, 2500 Jahre alte buddhistische Sicht. Ja? Dass alles mit allem zusammenhängt, dass wir nichts abtrennen können oder uns vereinsamen oder ablösen können von diesem globalen oder universalen Zusammenhang. Und noch nicht mal die Erde kann sich abtrennen vom Rest, ja, vom Sonnensystem. Unser Sonnensystem kann sich ja nicht abtrennen von der Milchstraße und so weiter. Und das ist ja eine Galaxie und so weiter und so weiter. Also es ist ein großes kosmisches Ganzes, das miteinander in Wechselwirkung und Beziehung steht. Und diese Sichtweise ist also für den Buddhismus gleichsam grundlegend. Es gab auch im Abendland, und zwar am Ende des Mittelalters, gab es Philosophen, die es auch schon so gesehen haben. Und der berühmteste davon ist der Mystiker Nikolaus von Kues. Also ein deutscher Kardinal sogar und Theologe und Philosoph, der damals eine sehr, sehr ähnliche Sichtweise entwickelt hat, aber er konnte sie nicht durchsetzen. Andere Sichtweisen haben sich stattdessen durchgesetzt. Also dieses Prinzip, dass wir nicht für uns alleine existieren können, dass wir immer abhängig sind von anderen. Also beispielsweise kein Mensch ist aus sich selbst geboren, sondern wir sind alle von einer Mutter geboren worden. Und dazu braucht es dann aber auch noch einen Vater. Dazu braucht es Großeltern, ja. Und zig Generationen, dann brauchte es Nahrung, die musste irgendwo herkommen. Wir brauchen alle Häuser, wir brauchen Wasser, Wärme und so weiter und so weiter. Wenn wir uns das mal durchdenken, wovon wir alle abhängig sind und wodurch wir entstanden sind, Thich Nhat Hanh, vielleicht haben Sie mal von dem gehört, ein bekannter vietnamesischer buddhistischer Lehrer, der nannte dieses Phänomen Intersein. Also dieses alles ist mit allem verbunden, Intersein, und hat es dann sehr schön illustriert am Beispiel eines Papiers. Ich will es jetzt nicht wiederholen, aber beschreibt also ganz ausführlich über mehrere Seiten hinweg, dass kein Papier existieren kann, ohne dass das ganze Universum existiert. Ja? Wir können in einem Papier können wir die gesamte Vernetzung und das wechselseitige Bedingtsein in Abhängigkeit sein des Universums erleben und beobachten. Ja. Und die andere Seite jetzt im Buddhismus ist die, dass wir es nicht nur beschreiben können, also nicht nur eine Philosophie darüber entwickeln können, sondern die Meditation, der Sinn der Meditation ist genau das zu erleben, zu erfahren. Also eine tiefe Erfahrung zu machen, nicht nur Ansichten und Meinungen zu bilden, sondern das direkt erfahren zu können, und zwar an uns selbst, am Körper, an unserem Körper, an unseren Empfindungen, Gefühlen, an unserem Denken und so weiter. Keiner von uns zum Beispiel, wir brauchen die alle jetzt hier die deutsche Sprache, ja? Keiner von uns hat die deutsche Sprache erfunden. Wer hat sie erfunden? Wissen wir nicht. Die ist. Man könnte höchstens sagen, vielleicht Martin Luther, aber er hat das Hochdeutsch, ja. Also die deutsche Sprache auch etwas ist, was sich über lange Zeit entwickelt hat. Und da ist ja jetzt auch für mich als Buddhist besonders spannend, dass zum Beispiel die deutsche Sprache verwandt ist mit der Sprache des Buddhismus, mit des Buddha, mit Pali. Es gibt viele Worte, die sind sprachlich verwandt. Das ist das sogenannte indoeuropäische Sprachfamilie. Also wir haben eine Sprachverwandtschaft, die betrifft nicht nur Deutschland, sondern die geht bis Indien und noch weiter. Also dieses Prinzip des wechselseitig bedingten Entstehens oder Intersein, das Miteinander verbunden sein, das ist der eine Aspekt. Und da bringt Bauer sehr schöne Beispiele und zeigt jetzt eben auch auf, wie das jetzt zum Beispiel auch in der Therapie, in der Psychotherapie und in der Medizin, in unserer ganzen Lebensform, ja, Nahrung und Kleidung und Essen, Atmen, Wasser und so weiter eine entscheidende Rolle spielt. Ja, dass wir abhängig sind von diesem ökologischen Ganzen. Und es ist nun nicht nur ein biologisch-ökologisches, sondern auch ein geistiges. Wir leben auch in einer geistigen Ökologie, ja, in einem Verbundensein von Ideen, von Gefühlen, von Emotionen, von bestimmten Entwicklungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel die letzten 2 Jahre hatten, bestimmte plötzlich Aufregungen, die in der Gesellschaft sich ausgebreitet haben, Hassgefühle, Wut, alles Mögliche, was aufgetaucht ist. Also auch das ist ein sehr fluides, wechselseitig sich bedingendes Geschehen. Und wo jeder von uns aber auch eine Möglichkeit hat, da Einfluss auszuüben. Ja. So, das zunächst mal jetzt zu diesem Thema Darwinismus. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Ja, genau. Und jetzt will ich zu dem anderen Bereich übergehen und einen Text von Herrn Bauer, der jetzt doch ziemlich anspruchsvoll ist. Und da geht es ihm darum, also um dieses Thema Selbst und Ich und wie im Hirn, gleichsam in den Hirnstrukturen oder in den Neuronen, also diesen Elementen des Gehirns, es zu etwas kommt wie eben einem Ich-Bild oder eine Ich-Vorstellung und so weiter. Ich will ihn hier mal zitieren, also um das, was ihn interessiert, daran nochmal aufzuzeigen. Und zwar beginnt er genau da, wo wir jetzt eben waren. Dass Menschen ihrer innersten Natur nach soziale Wesen und nicht Einzelkämpfer im Kampf ums Überleben sind, lässt sich schon bei Charles Darwin nachlesen. Also auch er hat das durchaus auch zugegeben, dass es eben auch soziale Phänomene und Aspekte in der Natur gibt. Für einen Menschen sei die Liebe, also sagt Darwin, für einen Menschen sei die Liebe derer zu gewinnen, mit denen er zusammenlebt. Ohne Zweifel die größte Freude auf dieser Erde. Also Liebe ist die größte Freude und das Zusammenleben. Natürlich bedeuten diese Feststellungen Darwins in keiner Weise, dass der Mensch ein von Natur aus moralisch gutes Wesen sei. Warum die naive Annahme, der Mensch sei von Natur aus gut, auch aus neurowissenschaftlicher Sicht verworfen werden muss, wird in späterer Stelle noch erläutert werden. Verdunkelt wurde die Tatsache der zutiefst sozialen Natur des Menschen durch eine auf den sogenannten Sozialdarwinismus eingeengte Darwin-Rezeption, also vor allem seine Nachfolge, die dann diese Aspekte noch verschärft und betont haben. Da war zum Beispiel jetzt in Deutschland der Konrad Lorenz, vielleicht können Sie sich an den erinnern, ich glaube, er war in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr populär, hat viele auch Bestseller geschrieben und er hat das sehr, sehr stark betont. Und vor allem hat Konrad Lorenz praktisch den Aggressionstrieb als den zentralen menschlichen Trieb beschrieben. Ja, also wir Menschen sind alle auch hauptsächlich und zuerst und vor allem aggressiv und haben es auf Aggression angelegt. Und dabei eben jetzt ist wichtig die Unterscheidung zwischen die Unterscheidung zwischen Feind und Freund zu treffen. Ein weiterer Beitrag zur Verdunklung der primär sozialen Natur des Menschen leistete Richard Dawkins, was ich schon erwähnt habe, mit seinem Bestseller Das egoistische Gen. Dawkins, der selbst nie an Genen geforscht hat, erklärte Gene zunächst zu den eigentlichen Akteuren der Evolution. Bereits diese Annahme ist unhaltbar. Außerdem erklärte er sie zu Egoisten, also die Gene. Da Lebewesen, so Dawkins, nichts anderes als von Menschen gebaute Maschinen seien, deren Auftrag darin bestehe, die ihnen vorhandenen Gene maximal in die Biosphäre zu verbreiten. Insofern sind Lebewesen von Natur aus primär egoistische Wesen. Und jetzt kommt Dawkins, ein Kind sollte, ich habe vorhin gesagt Darwin, es war nicht Darwin, sondern Dawkins, ein Kind sollte sich keine Gelegenheit zum Betrügen, Lügen, Täuschen, Ausbeuten entgehen lassen. Ich sage damit lediglich, dass die natürliche Auslese Kinder begünstigen wird, die so handeln. So, und jetzt versucht Bauer, dem eben die andere Sichtweise gegenüberzustellen. Und die heißt hier, Menschen verfügen über ein neuronales Resonanzsystem. System. Also er geht jetzt von der Gehirnforschung aus, Hirnforschung, also Neuronen, und er nennt es das Gehirn ein neuronales Resonanzsystem. Also ein System, das immer versucht, in Beziehung zu treten, in Resonanz zu treten, in Kooperation und Austausch und so weiter. Welches uns auch dann in sozialen Kontakt kommen lässt, wenn uns höhere kognitive Funktionen noch nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Also anders gesagt, auch wenn wir jetzt nicht vernünftig denken oder überlegen, handeln wir doch gleichsam schon von einer körperlichen Basis her, sind wir darauf orientiert, Resonanz herzustellen oder Kontakte, Austausch herzustellen. Ja? Und das nicht nur jetzt im gesamten Körper, sondern es gibt dafür auch eine Basis im Gehirn. Und das nennt er Spiegelneuronen. Ja? Also es gibt im Gehirn, das ist jetzt die Theorie, und die ist wie gesagt von einem Italiener vor 10, 15 Jahren aufgestellt worden und versucht worden, wissenschaftlich zu belegen, dass es im Gehirn sogenannte Spiegelneuronen gibt, also bestimmte Gehirnzellen, die darauf angelegt sind, den anderen gleichsam in uns reinzuholen. oder in uns gegenseitig auszutauschen, was der andere denkt, fühlt und macht. Also ein Beispiel. Ich glaube, das war auch einer der Punkte, warum man darauf kam. Wenn wir Mütter mit Kindern beobachten, auch manchmal auch Väter, ja, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern, aber was sind das dann doch wieder die Mütter, dann kann man was sehr Schönes sehen, wenn die Babys also noch klein sind und wenn sie wenn jetzt nicht mehr gestillt, sondern wieder gefüttert, ja, preichen. Was macht die Mama dann? Ja, sie sperrt den Mund auf und schiebt dem Kleinen das Löffelchen rein. Und der Kleine macht auch und kriegt den Löffel rein. Ja. Und was, das machen auch noch so intellektuelle Mütter normalerweise, ja, machen das ganz instinktiv. Ja. Sie überlegen sich nicht dabei, sie haben nicht dieses Buch gelesen über Spiegelneuronen oder sowas, sondern sie machen das einfach, weil sie wissen, weil sie spüren instinktiv, dass wenn die Mama so macht, das Kind auch so macht. Ja. Und, oder wenn man auch als Vater ja mit den Kindern spielt, dann macht man, ahmt man sich gegenseitig Laute nach, ja, Laute, Bewegungen, alles Mögliche und ein ganz faszinierend, wenn wir Kleinkinder beobachten, ist ja, dass Kinder tatsächlich versuchen, die Mama oder den Papa oder die Erwachsenen nachzumachen, ja. Dann in einem bestimmten Alter, wenn sie so ein Jahr sind, dann ba, 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 da plappern sie vor sich hin, ja. Das ist noch keine Sprache, aber sie versuchen, das Sprechen der Erwachsenen nachzumachen, ja. Das hören wir überall, ja. Die Kinder versuchen gleichsam durch Nachahmung, durch Spiegelung der Erwachsenen und der Eltern praktisch in diese Welt hineinzukommen und sich das gleichsam in sich hineinzunehmen, also in praktisch ein Spiegel auf beiden Seiten. Die Eltern spiegeln das Kind, die Kinder spiegeln die Eltern. Und auf diese Weise lernen wir. Ja, das ist der Vorgang des Lernens. Die Kinder ahmen in den ganzen ersten Lebensjahren fast hauptsächlich nach. Ja, sie ahmen die Eltern nach, sie ahmen Tiere auch nach oder Geschwister und dann natürlich alle Kinder sind ganz verrückt darauf, mit anderen Kindern zusammen zu sein, zu spielen. Und dann ahmt man sich gegenseitig nach und spielt Papa, Mama, Kind, ja, und so weiter. Also diese Grundlage des wechselseitigen Austauschs und dass sich gleichsam in den anderen hineinversetzen und umgekehrt den anderen in sich hineinholen, das ist ein Grundprinzip der Natur und das ist das Grundprinzip unseres Gehirns, ja, unseres Bewusstseins. Und auf diese Weise entsteht ein Selbstbild. Ja. Und dieses Selbstbild, das zeigt er jetzt hier, besteht zunächst einfach darin, dass ich gleichsam ein Kind trennt sich noch nicht von der Mutter oder von dem Vater, ja. Es hat noch überhaupt keine Vorstellung, da bin ich und da ist sie, sondern das ist eine Einheit, ja, eine Einheit von wechselseitigem Austausch. Und dadurch gleichsam holt aber, was ich eben schon sagte, das Kind gleichsam die Mutter in sich hinein. Und zunächst ist das Selbstbild des Kindes im Grunde ein Spiegel der Mutter. Ja, das Kind erlebt sich so, wie die Mutter ist, ja, oder wie der Vater ist. Ja, ich sage jetzt immer die Mutter, aber das jetzt nur so, weil das traditionelle Verhältnis ist. Ja. Und auf diese Weise entsteht unser inneres unsere erste innere Vorstellung von einem Ich. Aber es ist noch kein Ich, denn dieses Ich, das wir jetzt in uns entwickeln, ist in Wirklichkeit die Mutter. Ja? Und dann kommt es zu einem Prozess, jetzt im kindlichen Bewusstsein, wo eines Tages, und das alle, die Kinder haben, ja, die kennen das, meistens so mit 3 Jahren kommt die berühmte Trotzphase. Was drückt diese Trotzphase aus? Ja, das sind dann alle Eltern genervt und können gar nicht mehr ihr Kind verstehen. Und das sagt immer nur Nein. Willst du was zu essen? Nein. Willst du was trinken? Nein. Willst du Schokolade? Nein. Aber willst du rausgehen? Nein. Und so weiter. Jedenfalls, also das Kind ist einfach auf Opposition. Und warum? Weil nämlich jetzt im kindlichen Bewusstsein eine Unterscheidung passiert. Nämlich jetzt fängt das Kind an, sich zu erkennen als doch etwas anderes als die Mutter. Ja, also es tritt eine Differenzierung ein. Da bin ich, irgendwie bin ich doch offensichtlich was Eigenes, ja, mit eigenen Gedanken, mit eigenen Gefühlen, mit eigenen Bedürfnissen und so weiter. Und da ist die Mutter, und die Mutter ist manchmal doch ganz anders als ich. Ja, die schimpft und die ist gar nicht nett und die macht nicht, was ich will und so weiter. Also da tritt eine Differenzierung ein. Und das ist jetzt der Beginn des Prozesses, wo jetzt gleichsam das einzelne Individuum eine einzelne Ich-Vorstellung entwickelt. So. Jetzt will ich da den Sprung machen zum Buddhismus, zur Fortsetzung praktisch dieser Lehre über das wechselseitig bedingte Entstehen. Also es gibt, hatte ich vorhin gesagt, es gibt diese allgemeine Sichtweise, alles ist miteinander in Wechselbeziehung, ja? Und es gibt einen sehr zentralen Satz vom Buddha, der heißt, wenn dies ist, ist jenes. Wenn dies entsteht, entsteht jenes. Wenn dies nicht ist, ist dies auch, also dann ist dies auch nicht. Und wenn dies vergeht, vergeht jenes. Ja? Also sowohl, was da drin enthalten ist, ist, es gibt eine kausale Wechselbeziehung und es gibt eine sogenannte konditionale Wechselbeziehung. Ja? Also das heißt, das eine existiert, weil etwas anderes existiert, aber nacheinander. Aber anderes existiert, weil das andere gleichzeitig existiert. Ja, also beispielsweise, ein Beispiel, das ich sehr oft bringe, rechts gibt es, weil es in unserer Vorstellung und in unserer Sprache gibt es rechts, weil es links gibt. Wenn wir nicht die Vorstellung von links hätten oder den Begriff von links, würde keiner die Vorstellung von rechts haben. Ja? Wenn es nicht Tag gäbe, würde keiner von der Nacht reden. Ja? Wenn es nicht gut gäbe es nicht Böse. Oder umgekehrt, wenn es das Böse nicht gäbe, gäbe es nicht das Gute. Und das können wir unendlich fortsetzen. Unglaublich viele Begriffe und Vorstellungen in unserem Denken und Fühlen sind wechselseitig voneinander abhängig. Und immer wenn die eine Seite fehlt, ist auch die andere nicht da. Kausalität ist was anderes. Da ist immer etwas da und erst dann entsteht etwas anderes. Ja? Also wenn ich jetzt mit meinem Fuß hier jemand trete oder so, sie sagt auch, oder was soll das? Ja? Dann ist das eine kausale Beziehung. Erst mache ich was und dann reagiert jemand drauf. Aber bei Konditionalen, da ist es eine Gleichzeitigkeit. Und beides hat jetzt der Buddha Rat des Samsara bezeichnet wird, ausgedrückt. Aber ich muss das jetzt noch viel, viel allgemeiner. Also der Buddha, die Kernlehre des Buddha ist die, dass... Also und jetzt geht es um das auch die buddhistische Lehre vom Ich. Die Ich oder Selbst oder auch von der Wirklichkeit und oder vom Geist und Bewusstsein. Er sagt Folgendes, dass wir alle innerhalb eines Musters existieren, einer Struktur oder eines Musters, und zwar eines Musters, das die Wirklichkeit prägt und das unseren Geist prägt. Ja? Eines bestimmten Musters, aber dieses Muster ist insofern relativ starr, als es immer die gleichen Aspekte enthält, aber es ist insofern dynamisch, als es ständig in Bewegung ist. Ja? Als anders gesagt, es kreist permanent. Ja? Also ein permanenter Zirkel, und zwar sehr, sehr schnell. Anders gesagt, unser Bewusstsein beispielsweise oder unser Geist oder unsere Gefühle ist kein Ding, etwas, was man irgendwo finden und festhalten kann. Ja, da ist das Bewusstsein, ja. Also das haben ja die Hirnforscher so vor 300 oder 200 Jahren gemacht. Sie haben den Kopf aufgemacht und haben geguckt, wo ist denn jetzt die Seele? Und haben sie nicht gefunden. Oder haben den ganzen Körper seziert, ja, schon vor 500 Jahren in der Renaissance hat man den Körper auseinandergeschnitten und hat gesucht, wo ist denn jetzt die Seele? Und sie waren irgendwo zu finden, ja. Warum? Aus der buddhistischen Sicht ganz einfach, weil nämlich das keine Dinge sind, sondern Prozesse. Es sind Ereignisse, Dinge, die geschehen, die ablaufen. Ja? Also es gibt auf allem, was sowohl körperlich wie psychisch wie geistig existiert, gibt es letztlich keine Dinge, die wir finden, sondern es gibt nur Prozesse. Prozesse, Wechselwirkungen, Abläufe, Flüsse, und wenn wir jetzt einmal auch in unsere heutige moderne, zum Beispiel Internetsprache reingucken, sind genau die Begriffe, die heute jetzt sehr in der ganzen Wissenschaft voll bestätigt werden. Ja? Wir haben es nicht mit Dingen mehr zu tun, sondern wir haben es mit Prozessen zu tun, überall in jeder Form. Und vor allem, wenn Sie in vielen Büchern heute über alle möglichen Themen, Wirtschaft, was weiß ich, alles Mögliche, werden Sie auch dann noch etwas anderes finden. Sie werden ständig Kreisprozesse finden. Dass etwas kreist oder zirkuliert, was man dann in der sogenannten Systemtheorie eine Rückkopplung nennt. Rekursion oder Rückkopplung. Und sehr, sehr viele Computerprozesse sind solche Kreisprozesse. Ja? Und was der Buddha jetzt sagt, ist, die Dinge existieren nicht als Dinge, sondern als Kreisprozesse. Und das Bewusstsein existiert nicht als ein Ding, ein Gegenstand, den man irgendwie fassen kann, ja, der fest und stabil ist, sondern er existiert als ein Prozess, der ständig in einem Zirkel oder Kreis abläuft. Und das nennt man Wiedergeburt. Das ist der Kreislauf der Wiedergeburt. Nicht, dass ich da in einem früheren Leben war oder im nächsten Leben oder so, das ist banal, ja, das ist Volksglaube. Das, was der Buddha eigentlich meinte, ist, dass das Bewusstsein sich ständig wieder gebärt, ja, und zwar in jeder Sekunde. In jeder Sekunde wiederholen wir, dass das Bewusstsein noch da ist, ja, also bauen wir es wieder neu auf. Wenn wir das nicht tun, werden wir ab dem Moment bewusstlos, ja, fallen wir plötzlich ins Koma. Aber wir sind ständig, also unser Organismus, unser ganzer Organismus und vor allem das Gehirn, arbeitet ständig daran, das Bewusstsein wieder hervorzuholen und wieder lebendig zu machen und wieder zu erneuern. Ja? Und das ist hier dieser Prozess. Ja? Also der Buddha hat nirgendwo vom Gehirn gesprochen, er hat nur vom Bewusstsein gesprochen. Denn das Gehirn, keiner von uns kann irgendwo ein Gehirn sehen. Ja, wir haben auch noch nie in unser eigenes Gehirn reingeguckt. Es ist eine ziemlich brutale Angelegenheit, ja, Gehirne sich anzugucken. Das geht meistens nur, wenn wir tot sind. Aber ein lebendiges Gehirn wagt sich auch die Wissenschaft nicht dran. Es sei denn heute jetzt mit diesen Kernspintomographen und so weiter. Aber da sieht man ja auch nur Computerbilder, nicht wirklich das Gehirn. So, also was man beobachten kann, selbst beobachten kann, sagt der Buddha, das ist das Bewusstsein durch Meditation. Meditation ist nichts anderes als die Selbstbetrachtung des Bewusstseins. Und jetzt hat er festgestellt, dass diese Prozesse, diese Kreisprozesse, sich in einer bestimmten, relativ stabilen, in einem stabilen Muster oder in einer stabilen Struktur wiederholen. Und das ist diese Lehre von Paticca Samuppada. Und ich will es mir jetzt mal ganz kurz versuchen, ein bisschen zu erklären an einem Beispiel, was auch Bauer hat. Der Schlüssel, um diese Geschichte zu verstehen, ist hier unten. Also das Ganze ist ein, sagen wir mal, ein Rad. Ja? Ein, also es ist zwar ein Zirkel, ein Kreis, aber es ist, wir können es uns vorstellen wie ein Rad. Und ein Rad hat an, jedes Rad hat nur an einem einzigen Punkt Kontakt mit dem Boden. Ja? Das ist und zwar der unterste Punkt. Ja? Hat jedes Rad. Das ist nur ein ganz kleiner Punkt, obwohl Räder ganz groß sein können, aber sie haben nur einen kleinen Punkt, haben sie Kontakt mit dem, man könnte sagen jetzt Boden oder mit der Realität. Und genau so ist es hier. Wir alle haben also ein Bewusstsein, das ist ziemlich groß und das ist ziemlich aktiv, aber wir haben nur an einem Punkt Kontakt mit der Welt draußen. Und was sind diese Punkte? Die Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge und die Haut. Ja, also die fünf Sinne. Die fünf Sinne sind unser Kontakt von innen nach außen. Darüber hinaus haben wir keine Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Ja? Keiner von uns kann den Geist eines anderen sehen oder mit ihm in Kontakt treten. Ja? Wäre schön, also Gedankenübertragung oder so wünschen wir uns alle, ja?
Über die Spiegelneuronen.
Ja, aber die Spiegelneuronen funktionieren auch nur über die Sinne. Auch die brauchen die Sinne. Die Sinne, und insofern sagt man auch im Buddhismus, nennt man die Sinne Tore. Die Sinnestore. Das sind tatsächlich von innen nach außen und von außen nach innen Tore, wodurch wir mit, also wodurch gleichsam der Innere, sagen wir jetzt mal, das Gehirn oder der Kopf, ja, das Innere da drin, was ja geschlossen ist, nach außen in Kontakt treten kann. Zu dem, was wir hier sehen. Ja? Seheindrücke, Höreindrücke und so weiter. Und das ist dieser Punkt. Hier treten wir in Kontakt. Und das heißt auch, genau dieser Bereich hier heißt im Buddhismus, Passa heißt Kontakt. Kontakt oder Berührung. Wir treten, also das Bewusstsein tritt in seinem Prozess immer wieder in Kontakt nach außen. Und wenn wir jetzt so einen Kontakt, der ist winzig kurz, ganz, ganz klein, nur ein winziger Moment, ja, wenn wir so einen Kontakt hergestellt haben, wir hören Töne, Geräusche oder sehen Farben und Licht, dann passiert sofort etwas, wir bewerten diesen Kontakt und das heißt in Pali, Vedana, und das heißt Empfindung. Ja, wir haben von diesem Kontakt eine Empfindung, und zwar der Kontakt ist uns angenehm oder er ist uns unangenehm. Oder wir mögen es nicht. Oder wir haben Lust drauf oder wir haben keine Lust drauf. Ja. Also immer dieser Gegensatz, ein grundsätzliches sympathisch, unsympathisch. Und das machen wir ständig, ja, ständig, wo wir hinkommen, wo wir irgendetwas wahrnehmen, was es auch ist, Kontakt und so fort. Ich mag's nicht.
Neutral gibt's nicht.
Doch. Neutral gibt's auch, gibt es auch, aber da wird gesagt, also neutral ist das, wo wir uns noch nicht so richtig klar sind darüber, ob wir es mögen oder nicht mögen. Ja? Also wo wir ein bisschen in noch unklar oder in Verwirrung sind. Letztlich gibt es den nicht.
Gibt's nicht.
Im Schlaf haben wir ja keine Sinneskontakte nach außen. Im Schlaf, da sehen wir nichts, da hören wir nichts. Da sind wir in unserer ganz inneren Welt. Ja? Im Schlaf sind wir ganz in dieser Welt drin. Da haben wir keine Beziehung nach außen. Alles, was uns da als Bilder auftaucht, ist aus unserem eigenen Gedächtnis heraus. Ja? Also aus dem Geist selbst heraus oder aus dem Gehirn selbst heraus. Und exakt das sagt jetzt auch die neue, die heutige Neurowissenschaft. Und das nennt jetzt Bauer Motivationssystem. Also das nennt man jetzt so in der Hirnforschung. Und da ist jetzt total spannend, Motivation, jetzt kommt nämlich in dieser buddhistischen Beschreibung, kommt jetzt nach Vedana, also Empfindung, wo es nur gleichsam so ein grober, kurzer Eindruck ist und eine kurze Bewertung kommt jetzt als nächstes, das heißt Tanha, und Tanha heißt Verlangen. Und zwar, ich will es haben oder ich will es nicht haben. Ja, also jetzt kommt mehr, ich habe also die Empfindung war angenehm, und wenn etwas angenehm ist, dann will ich meistens mehr davon. Ja? Und wenn es unangenehm ist, bloß nicht, weg damit. Ja? Jetzt kommt nämlich dieses Greifen, ja? Ergreifen wollen oder weghaben wollen. Ja? Und das bauscht sich jetzt immer mehr auf. Es wird immer stärker, immer größer. Und dann kommen jetzt als nächstes Upadana, das heißt dann das, was man im Buddhismus Anhaftung nennt. Also ich will jetzt unbedingt dieses Eis haben, ja, kennen wir ja auch von Kindern, ja. Man geht durch die Stadt mit meiner Tochter, und also als sie noch kleiner war, und sie hat ein riesen Theater gemacht, weil sie jetzt unbedingt das Eis haben wollte. Ja. Und oder es ist was sie gar nicht haben will, ja, oder wir nicht haben wollen. Wir als Erwachsene sind ja nicht viel anders als die Kinder. Dann ist es nicht mehr nur ein Eis, sondern wir wollen dann unbedingt das Auto haben oder den Partner oder diesen Beruf und so weiter. Ja. Also dieses Ergreifen, Festhalten wollen und sich zu eigen machen. Ja. Und das nennt Bauer oder nennt man Motivationssystem. Und in diesem Motivationssystem, und jetzt, das ist total spannend, sagt er, daraus entsteht unsere Ich-Vorstellung. Wer bin ich? Ja? Ich bin derjenige, der eben das will und das nicht will. Und der das gut findet und das nicht gut findet. Also bestimmte Dinge, die wir halt aus unserem Erleben und aus der Wirklichkeit herausgreifen und mit denen wir uns jetzt identifizieren und damit eine innere Identität oder ein Ich oder eine Vorstellung von uns selbst aufbauen und sagen, so bin ich. Ja. Und exakt das sagt diese Lehre hier vom Buddha. Bhava heißt, jetzt wird etwas gestaltet. Es wird oft auch, es gibt leider hier jetzt nicht, es gibt ja gerade im tibetischen Buddhismus diese schönen bunten Darstellungen von diesem sogenannten Lebensrad. Und da wird es dargestellt als eine Frau, die schwanger ist. Ja? Also es entsteht gleichsam ihre Identität oder ein Kind, das was also jetzt geboren werden soll. Und das, mit dem ich mich dann identifiziere, das bin ich, ja? So bin ich, das ist meins, das ist mein Besitz. Ja? Und das ist Bhava, also Bhava heißt so viel wie was werde sein oder sein werden, und Chati heißt geboren werden, also zur Erscheinung kommen, heraustreten. Das heißt, hier ist jetzt dieses Ich, diese Ich-Vorstellung, dieses Ich-Bild da und sichtbar, und es präsentiert sich. Ja? Also mit Chati, das heißt, da stellen wir uns jetzt dar. So bin ich, bin dieser Mensch, ja, und ich habe diese Qualitäten und diese Eigenschaften und dieses Wissen, und ich bin Professor oder ich bin, Busfahrer, ja, oder Fußballspieler und so weiter. Ja, also jeder hat eben dann jetzt seine Identität, mit der er jetzt glücklich ist oder nicht glücklich ist. Ja, das heißt ja jetzt nicht, dass wir, wenn wir jetzt so ein Selbstbild haben, dass wir jetzt damit auch zufrieden sind. Und das ist jetzt nämlich das Problem, das jetzt hier entsteht, dass wir meistens nicht zufrieden sind. Ja, wir haben uns ein Ich geschaffen, das wir leben, das wir ausdrücken, ja, das andere erleben. Ja, wir verhalten uns ja in einer bestimmten Weise. Und manchen ist das jetzt sympathisch oder nicht sympathisch. Ja. Und manche finden diesen tollen Typen, der so ein Macho, ja, der sich für den großen Frauenhelden hält mit seiner goldenen Kette und seinem Porsche und so weiter. Ja, sie finden ihn gar nicht so klasse, ja, so toll. Und er merkt es dann vielleicht, kriegt es auch irgendwann mal mit, dass er nicht so gut ankommt. Und dann kommt Unzufriedenheit und Leiden auf, ja. Und das ist auch genau das, was jetzt hier als letztes kommt. Jaramarana heißt nämlich, es altert, es leidet und es stirbt. Es verschwindet ja. Also dieses Ich, das wir uns da aufgebaut haben, großartig, oder auch ein zu geringes, also ein negatives Selbstbild. Wir halten uns für schwach, wir halten uns für Versager, wir fallen in Depression. Das sind die beiden Seiten, ja, immer diese beiden Seiten. Und das schafft uns eben auch Leiden. Also sowohl, wenn das Ich oder dieses Selbstbild zu schwach ist, zu klein ist, zu wenig erfolgreich ist, ja, wie aber auch, wenn es zu groß wird und zu mächtig und sich aufspielt, da haben wir heute auch in der Politik so ein paar Beispiele, ja. Aber die Leute, die sich so aufführen, ja, ich sage jetzt keine Namen, machen sich nicht beliebt. Sie sind nicht die großen, tatsächlich die großen Helden, für die sie sich halten. Ja. Und dann, was kommt als nächstes? Wir fangen das Spiel wieder von vorne an. Wir versuchen wieder, uns ein Ich herzustellen, ja, eine Identität, ein Selbstbild. Diesen Punkt, leider, das sagt Bauer nicht mehr. Ja. Also, dass er jetzt erkennt, dass das ein Prozess ist, der sich ständig wiederholt, das ist wirklich bisher nur im Buddhismus zu finden. Aber die Neurowissenschaft ist heute erstaunlich nah dran. Man kann also wirklich so viele Parallelen finden. Und wenn wir jetzt auch noch zurückgehen, rückwärts, ist es so, hier haben wir gleichsam diese Identität hergestellt, ausgebildet. Ja, also unser Selbstbild versucht, positiv zu gestalten. Vielen Menschen gelingt es aber nicht. Ja. Sie fallen in Depressionen. Sie fallen sogar in schwere psychische Krankheiten, ja. Das sind ja die Menschen auch, mit denen Bauer zu tun hatte als Psychotherapeut. Und dann hat er sich natürlich gefragt, warum gelingt es den einen und warum gelingt es den anderen nicht? Warum sind die einen depressiv und die anderen sind ja mächtig stolz und so weiter, haben überhaupt keine Probleme mit sich und so. Und dann hat er eben, nicht nur er, natürlich die ganze Psychotherapie, hat nachgeforscht, was geht dem voraus, woher kommt es. Ja? Und auch das finden wir im Buddhismus, das ist diese Seite. Die Seite geht nämlich dem voraus. Und da können wir jetzt wiederum sagen, nochmal mit dem Rot hier. Wir bilden hier so etwas aus wie ein Selbstbild. Ein Selbstbild ist immer ein Objekt, also etwas, was ich vor mir habe. Ja? Bilder, da gibt es einen Betrachter und der Betrachter schaut ein Bild an. Das ist das Bild, und zwar das Selbstbild. Die Sichtweise von uns selbst. Ja? Selbstbild. So. Und dem gegenüber muss es zwangsläufig jetzt etwas geben, was dieses Bild sich anschaut. Und das ist das hier, die Seite. Und das ist, jetzt will ich mal schauen, wie er das nennt. Oder irgendein englisches Wort. Finde ich jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle. Nicht doch da selbst. Selbstprojektion nennt er es. Selbstprojektion. Also Englisch. Selbstprojektion. Aber wie man das jetzt nennt, das ist gar nicht wichtig. Projektion. Ein uns viel geläufigerer Begriff ist, in unserer Sprache, Philosophie, Psychologie ist, das ist die Subjektseite, das Subjekt. Und das ist das Objekt. Und das Subjekt schaut immer auf ein Objekt. Ja? Und das, was jetzt hier die zentrale, wichtige Erkenntnis ist beim Buddha, im Unterschied zu der 2000 Jahre alten westlichen Philosophie, also sie ist noch älter, aber in den letzten Jahrhunderten ist dieses Bild immer mehr in Zweifel gezogen worden und in der heutigen Philosophie ist man eigentlich dem Buddhismus da sehr, sehr nahe gekommen, nämlich, dass die Objekte, die wir vor uns haben, im Geist existieren, nicht draußen. Ja? Die Bilder, die ich habe, sind nicht Bilder, die da draußen irgendwo rumschwirren. Ja? Also alle unsere Vorstellungen, unsere Begriffe, wenn wir jetzt beispielsweise an unsere Mutter denken oder an einen Freund oder Nachbarn oder was auch immer, ja, dann ist er ja nicht, sind diese Personen ja nicht irgendwo real da und wir schauen sie an, sondern sie sind in uns drin, im eigenen Bewusstsein. Also das Objekt ist nichts, was draußen ist, sondern es ist immer in uns selbst drin.
Wir erweisen, dass dieses Tanka nicht da ist, nur in meinem Kopf und in all meinen Köpfen auch, oder was?
Genau, das ist jetzt die spannende Frage. Jetzt kommen wir natürlich in eine philosophische Diskussion, die wir jetzt leider nicht mehr durchführen können.
Halt die Projektionsebene ist, ne? Also dass man halt sagt, Tattva Vasi, das was man außen sieht, das bin ich eigentlich.
Ja.
Aber deswegen existiert das ja trotzdem.
Ja.
Aber nicht so wie
also, ganz kurz zu sagen, das, was Sie sehen, ist immer das Bild in Ihrem Kopf. Aber natürlich bilden Sie sich das nicht einfach jetzt nur ein, also dieses Bild, das Sie tatsächlich sehen. Ja? Wenn ich sage, tatsächlich sehen, Sie können sich zum Beispiel in diesem Moment auch ein Einhorn vorstellen. Sie können es innerlich sehen. Ja, aber dann sehen Sie es nur innerlich. Ja? Jetzt aber, wenn wir dieses Bild nehmen, sehen Sie das Bild innerlich und äußerlich. Aber ob dieses innere Bild mit dem Äußeren voll übereinstimmt, das ist die zweite Frage. Ja? Es ist wahrscheinlich, und gut, und zwar schon deshalb, weil Sie die Symbolik, die hier dargestellt ist, da müssen Sie sich erst intensiv damit beschäftigen, um das identifizieren zu können. Ja?
Das wäre ja das reine Bewusstsein, dass man frei ist von diesen ganzen Projektionsebenen und dann die Dinge so zu sehen, wie sie sind.
Aber die
existieren, also sie sind ja sedimentiert, das ist ja da. Und das ist ja was anderes wie Bilder zu kreieren. Es macht für das Gehirn keinen Unterschied, ob man sich Bilder vorstellt oder ob sie real da sind.
Ja, genau, das heißt,
was sie empfinden, das ist das Gleiche. Aber das sind natürlich ganz verschiedene Geschichten. Ne?
Teilweise ist richtig, was Sie sagen. Es macht für ein Teil des Gehirns macht es keinen Unterschied. Ja. Aber ob Sie etwas sehen oder nicht sehen, das ist ja auch im Gehirn drin. Ja? Also alle Seheindrücke sind Sie haben bestimmte Anteile des Gehirns, da ist das Sehzentrum, das Hörzentrum und so weiter. Ja? Aber
das existiert trotzdem, auch wenn ich es vielleicht nicht sehe.
Wie gesagt, es existiert als Kontakt, aber das, was Sie sehen, existiert hier. Ja? Wir können das jetzt leider nicht ausführen, das ist nämlich ein total spannendes Thema. Wir kommen jetzt nämlich eigentlich zum Kernpunkt der Sache. Aber soweit will ich jetzt das nicht fortführen, wir müssen jetzt langsam auch Schluss machen. Was ich hier jetzt nur zeigen will, ist eben ja nochmal in Bezug auf Professor Bauer, dass er exakt wie im Buddhismus Wert legt darauf, dass wir zu direkten Wahrnehmungen kommen, ja, und unsere Konzepte, die wir haben, alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir wahr aufgrund schon vorhandener Vorstellung, ja. Denn wenn wir noch gar keine Vorstellung haben, nehmen wir es meistens gar nicht wahr, sondern weil wir schon eine Vorstellung haben, nehmen wir es wahr, ja. Es gibt dieses berühmte Beispiel mit dem Schlüssel, wo jemand einen Schlüssel verloren hat, in London, ja, unter einer Laterne sucht er da immer um die Laterne und dann kommt der Polizist an und sagt, was suchen Sie denn? Dann sagt er, ich suche meinen Schlüssel. Und dann hilft der Polizist tatsächlich, sie finden den Schlüssel nicht. Und dann sagt er, ja, sind Sie denn sicher, dass der Schlüssel hier liegt? Da sagt er, nein, aber hier ist Licht, da kann ich ihn finden. Und so machen wir es im Alltag ständig. Wir sehen die Dinge, von denen wir schon was wissen, und die suchen wir auch, ja. Aber die Dinge, von denen wir gar nichts wissen, die suchen wir auch nicht. Und deswegen kommen viele Leute auf bestimmte Eindrücke oder geistige Erkenntnisse nie, weil sie gar nicht danach suchen. Das also als noch Ergänzung, dass jetzt hier Bauer sehr ausführlich auf diese Seite zu sprechen kommt, wie wir nämlich, wie gleichsam von Kindheit an, also er spricht jetzt wirklich auch von der Prägung, von der frühkindlichen Prägung, wie wir in der frühesten Kindheit geprägt werden, Dinge zu sehen oder nicht zu sehen, wahrzunehmen oder bestimmt in bestimmter Weise zu erleben. Ja, dass der eine, was ich eben sagte, der eine erlebt es so und der andere erlebt es anders. Und jeder, wahrscheinlich keine zwei hier in diesem Raum, haben jetzt meinen Vortrag auf gleiche Weise gehört, sondern jeder hat was anders gehört.
Wer ist jetzt das Subjekt gegenüber dem Objekt?
Und dieses Subjekt ist nur ein Moment in unserem geistigen Prozess. Das ist nur ein
Ich-Gefühl.
Ja, genau. Das ist ein Bewusstseinsmoment, also in diesem Prozess, in diesem gesamten Prozess, bestimmte Momente, wo jetzt ein Gefühl von Subjektivität auftritt, aber das geht ein paar Sekunden und dann kommt schon wieder ein anderer Moment. Aber der wiederholt sich ständig. Deswegen denken wir, das sei beständig.
Das verstehe ich aber nicht. Das Selbstbild ist ja eigentlich schon das Ich-Gefühl, oder nicht?
Ja, deswegen, es gibt zwei. So ist es. Es gibt tatsächlich... Wir sind alle wir zusammen, haben zwei Seelen in einer Brust, wie der Goethe in Faust geschrieben hat. Ich habe zwei Seelen in einer Brust, nämlich die eine, die etwas wahrnimmt, und zwar auf eine bestimmte Weise wahrnimmt, und die andere, die wahrgenommen wird. Aber das, womit wir uns identifizieren, ist die Seite, die wir sehen, aber auf die wir schauen. Ja? Nicht die Seite, die sieht.
Das ist dann der innere Zeuge des Subjekts.
Ja, könnte man so sagen. Ja. Also der Betrachter kann sich ja nicht selber angucken. Wir können uns nicht selber ins eigene Gesicht schauen. Ja. Geht nicht. Keiner kann das. Sondern wir sehen immer nur das Bild, das wir von uns machen.
Das Normalbewusstsein.
Genau.
Das
genau.
Eigene Wahrnehmung des inneren Zeugen wäre eine Schulungsstufe.
Das wäre jetzt was anderes. Genau, das
also
wäre.
Nicht, dass man sagt, das geht gar nicht. Ne?
Das ja, ist ja. Nein, das geht. Ja, ja. Geht, genau. Wir müssen leider abschließen, was ich nur sagen wollte am Schluss, dass aufgrund dieser erstaunlichen Ähnlichkeiten und Nähen Professor Bauer sich selber intensiv mit Achtsamkeitsmeditation beschäftigt hat. Ja. Dass er genau darauf gekommen ist, dass das eine Methode ist, um den Geist erstens zu erforschen und zweitens therapeutische Wirkungen zu erzielen. Und was er jetzt, damit will ich dann abschließen, macht im Grunde ist, dass er sagt, wie funktioniert ein Therapieprozess? Jeder Therapieprozess, nämlich so, dass der Therapeut hat genau das gleiche Muster. Ja. Ja? Aber gleichsam der Klient oder Patient, das Problem des Klienten und Patienten besteht darin, dass diese beiden oder diese drei Seiten nicht ausgeglichen sind miteinander. Also er sagt zum Beispiel, dass eben hier, wenn diese Unterscheidung nicht funktioniert, dass dann Schizophrenie auftritt. Ja? Dann bin ich plötzlich in mir selbst gespalten. Ja? Ich erkenne nicht mehr, dass es zusammengehört. Das ist die typische Phänomen von Schizophrenie. Selbstspaltung. Ja? Und umgekehrt, wenn hier das Ich zu schwach ist, ja, dann kommt es zu keinen positiven Erfahrungen, ja, und positiven Bewertungen. Und das bleibt immer schwach, ja, weil das erhalten bleibt. Und da es ja wieder zurückwirkt auf sich selbst, schwächt es sich noch mehr. Das heißt, der Depressive kommt immer tiefer. Gleichsam steigert er sich in diese Depression hinein. Und umgekehrt, das Gegenteil, ist dann der süchtige Mensch, der Ego-Süchtige, ja, der erlebt, der hat ein starkes Ego, ja, und alles, was er erlebt, lebt er positiv und ich bin so klasse, ja, und so weiter, steigert sich immer mehr und kommt immer mehr in diese Selbstsucht hinein, ja, also eine Übersteigerung von Selbstsucht, aber scheitert auch wahrscheinlich irgendwann mal damit. Und was der Therapeut macht, ist, was die Qualität eines Therapeuten ist, ist, dass er diese gleichsam Gewichte in sich ausgeglichen haben muss. Ja? Und deswegen macht er einen langen Lernprozess, also selber eine Analyse und viele, viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung, Ausbildung und so weiter. Er hat also gleichsam diese Struktur ausgeglichen und indem er mit dieser ausgeglichenen Struktur gleichsam den anderen spiegelt, hat der andere die Gelegenheit, gleichsam diese Ausgeglichenheit selbst zu entwickeln. Ja, also also auch wieder in dieser Resonanzbeziehung und in dieser Spiegelbeziehung, der Therapeut sieht sich im Patienten gespiegelt und der Patient sieht sich im Therapeuten gespiegelt, aber der Therapeut will natürlich nichts für sich selber, sondern er will ihm nur spiegeln, ja, wie er ist, also wie der Patient ist, aber der Patient oder Klient kann selbst sehen, wo er sich noch entwickeln kann und dass bestimmte Fähigkeiten ihm zugänglich sein können.
Ja. Wäre das dann sowas wie im Buddhismus die spiegelgleiche Weisheit, wo man sozusagen das eigene
könnte man so nennen,
das
ja.
eigene ja, überschritten hat ja. und so offen ist,
genau.
dass man ja. sozusagen empathisch auch dem anderen den Raum geben kann, ja. sich ja. selber zu erkennen. Mhm. Mhm. Aber das heißt, da ist er nicht ausgeglichen auf einer individuell persönlichen Ebene, sondern er ist ja leer.
Ja.
Ich-Anhaftung.
Ja, ja.
Insofern kann er spiegeln.
Genau. Wobei natürlich jetzt zwischen einem Therapeuten, Psychotherapeuten und dem Klienten oder Patienten eine etwas andere Beziehung ist, zwischen einem Meditationslehrer und dem Meditationsschüler. Da gibt es auch diese Möglichkeit der Spiegelung, aber auf dem Meditationsweg geht es viel, viel mehr darum, dass der Praktizierende selber praktisch diesen Weg geht. Also der Lehrer kann ihm nichts abnehmen. Er kann ihm gar nichts abnehmen. Er muss selbst diese Erfahrung machen, er muss sich selbst kennenlernen. Das kann ihm nicht der Lehrer. Also er kann ihm einen Zugang schaffen, aber er ist kein Therapeut, ja, sondern er ist einfach einer, der in dieser, wie Sie sagen, in dieser Freiheit und Offenheit da ist, ja, und daran kann der andere sich orientieren. Aber entscheidend ist im Buddhismus, dass es keine Abhängigkeit ist, sondern der Praktizierende voll selbstverantwortlich ist und diesen Weg selbst gehen muss, alle Erfahrungen selbst gehen muss.
Er lernt ja die Praxis auch vom Lehrer.
Ja, durch Anleitungen, ja, durch bestimmte Anleitungen. Ja.
Einmal auch Resonanzen.
Ja, und Resonanzen, ja klar, natürlich.
Ja. Die Einsicht kann ja nur durch eigene, selbstgemachte
Erfahrung. Genau. Es muss eine eigene Erfahrung sein. Ja.
Nur die Methode,
Erfahrung
machen kann.
Ja. Ich wüsste gern, ob die Schizophrenie nun einen physischen oder einen psychischen Grund hat.
Das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich würde sagen, nach Bauer hat es beides. Also es gibt bestimmte neurologische Dispositionen dafür, also im Gehirn vor allem, kann aber auch im Körper sein, ja, aber vor allem im Gehirn. Es gibt Dispositionen dafür, aber es ist hauptsächlich natürlich ein geistiges Geschehen. Ja. Also er würde wahrscheinlich sagen, dass da in der frühen Kindheit bestimmte Defizite einfach da waren, wo das Kind keine Selbstidentifikation herstellen konnte.
Aber es könnte ja auch soziologische oder Trauma.
Es könnte, ja, Traumata, alle möglichen Erfahrungen, Erlebnisse. Es können Kriegserlebnisse sein. Ja. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten.
Was man nicht einordnen kann, nicht begreifen kann.
Ja, genau.
Als Reaktion.
Ja.
Die Flucht, die Spaltung.
Genau. Also die Ursachen können unendlich viele sein, aber es bleibt eigentlich immer in dieser Struktur drin, ja, und das ist das Spannende. So, ich wäre damit durch. Wenn Sie noch Fragen haben oder sonst machen wir Schluss.